Und plötzlich ist alles ganz, ganz anders in diesem Podcast, den du jetzt gerade hörst. Also, weil ich weiß jetzt nicht, wo du es hörst, aber ich sag mal kurz, herzlich willkommen. Hier ist der Otti vom Metal Keller. Und jetzt nicht erschrecken, weil ich bin ja auch nicht alleine. Wir sind ja zu dritt. Nämlich, ich werf mal den Ball in die Runde. Erstmal der Dame entgegen. Hi!
Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich bin die Diana von Metal Minds, The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Schön, dass du da bist. Und jetzt haben wir noch jemanden. Wir haben noch einen.
Und mich gibt es tatsächlich auch noch. Hallo, ihr da draußen. Ich bin der Josef und ich bin vom EMP Port of Rock Podcast und mache bei der Firma auch noch lustige andere Dinge, diverser Natur.
Da werden wir später mal noch ein bisschen weiter auf den Zahn fühlen, mein lieber Josef. Wir haben uns heute Abend zusammengefunden, wie in so einem Konglomerat, ja, weil wir etwas sehr Spannendes vorhaben. Metal-Keller-Hörer der jüngeren Stunde, die kennen das schon. Das hatte ich tatsächlich schon mal gemacht vor einigen Jahren mit den Kollegen von Time for Metal, Leise war gestern, dem Podcast von Time for Metal, von dem Magazin. Und zwar machen wir heute einen Podcast-Switch. Das heißt, wir befinden uns quasi auf einem überdimensionalen Drehteller, wenn wir es mal so ausdrücken. Wir haben hier einen großen, schweren Hebel. Und wenn wir gleich an diesem Hebel drehen, dann wandern die Podcasts in die anderen Podcasts rein. Also sprich, bei Metal Minds wird plötzlich im Metal Keller landen, der Metal Keller wird beim Pot of Rock landen und der Pot of Rock wird bei Metal Minds landen. Also es wird ein wildes Durchdrehen und dann drehen wir nochmal und dann sind wir plötzlich wieder zusammen und dann drehen wir nochmal und dann sind wir wieder ganz woanders. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst euch da jetzt erstmal nicht von verwirren. Es wird sich alles klären, wenn ihr es hört, weil es wird sich auch lohnen zuzuhören, weil wir werden in allen drei Podcasts kleine Hinweise verstecken, die es für euch gilt zu sammeln, weil am Ende hat der Josef vom EMP, weil ja auch 40-jähriges Jubiläum und alles ganz wunderbar, hat ja da ein kleines Paket geschnürt.
Oh ja, ich habe drei Gutscheine in meinem wunderbaren Rucksack dabei, 50 Euronen, die wir euch in die Nase ballern werden, sobald ihr unser Rätsel löst, das wir für euch vorbereitet haben.
Genau, das funktioniert dann am Ende einfach so. Ihr klickt dann entsprechend auf den Shownotes auf den entsprechenden Link, könnt dann dort in einem Formular dann eingeben, was die Lösung ist. Oder wir machen es wahrscheinlich dann auch alles über unsere Instagram-Kanäle. Also es wird verschiedene Möglichkeiten und Wege geben, dass ihr mitmachen könnt hier und dann am Ende vielleicht einen von diesen dreien schönen Gutscheinen vom EMP abräumen könnt. So, das soll jetzt mal, glaube ich, als Vorwort genügen und ich würde sagen, wir greifen jetzt mal zu dritt diesen wunderschönen, riesengroßen Hebel und ziehen mal ganz fest hier dran und dann wir sind jetzt mit dem Metal Keller im Pot of Rock bei EMP gelandet.
Einen wunderschönen guten
Tag. Hi, grüß
dich. Normalerweise, pardon, ich wollte das Wort nicht entreißen, sorry.
Nein, mach.
Üblicherweise starte ich ja die Episoden von EMP Port of Rock mit einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Und heute habe ich mal wieder einen zauberhaften Gast, nein, sogar zwei zauberhafte Gäste. Den lieben Otti vom Metal Keller und die liebe Diana von Metal.de. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hallo, meine Freunde. Was geht ab bei euch?
Hallo.
Hallo, lieber Josef.
Hallo. Aber was wir jetzt ja machen, knallhart, lieber Josef, wir kapern ja jetzt quasi deinen Pot of Rock. Deswegen entreißen wir dir auch schon direkt wieder das Mikrofon und ich sag dann an dieser Stelle, ich übernehme jetzt einfach ganz, ganz dreist und frech das Ruder, sag herzlich willkommen im Metal Keller. Zu Gast heute beim Pot of Rock oder als übernehmende Instanz im Pot of Rock, weil wir machen ja, haben es ja eingangs erwähnt, wir machen ja diesen
verdammte Piraten,
großen Drehteller und jetzt sind wir bei dir gelandet, Josef. Und falls ihr jetzt bei Pot of Rock fragt, Metal Keller, was ist das jetzt? In ganz, ganz wenigen Worten, wie gesagt, bin der Otti. Ein Rundgang durch die Räumlichkeiten, die haben wir schon bei Diana im Metal Minds Podcast gehört. Schaltet da schnell mal rüber, dann wisst ihr, was da schon los ist. Und ansonsten ist der Metal Keller eine Metal Late Night Highlight-Show sozusagen. Es geht darum, dass wir ganz viel Spiele spielen. Diese Spiele ergeben Punkte. Wer am Ende der Season die meisten Punkte hat, gewinnt. Und wer kämpft darum? Das sind 5 Bands aus der Szene, nämlich Cypcore, Crematory, Dimitri Paradox, Hammerking und Funkenplus. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit 5 Jahren. Und ein wichtiges Element, das wir dann eben dabei haben, ist unser Wheel of Pain. Und vorhin bei der Diana, als wir im Metal Minds Podcast waren, durfte sie ja schon an dem Wheel of Pain drehen. Und diese Ehre wird dir jetzt zuteil, lieber Josef. Ich würde sagen, du schmeißt hier mal unser Glücksrad schnell an.
Okay, let's go.
Weil dieses Wheel of Pain...
Warum muss es denn Wheel of Pain heißen?
Weil diese Lieblingsspiele, die es ausspuckt, immer total schmerzhaft für die Mitspielenden sind.
Question.
Das ist, ich nenne es immer das Metal Jeopardy.
Oh nein.
Ja, doch, also, geht folgendermaßen. Der Clou an der Sache ist, ihr müsst am Ende die Antwort als Frage stellen. Zum Beispiel, wer ist Eddie? Was ist Vinyl? Was ist, keine Ahnung, ein Schlagzeugfell oder so irgendwas? Damit ihr auf die Antwort kommt, werde ich jetzt gleich 5 Hinweise geben. Löst ihr schon nach Hinweis 1 und sagt, hey, wir wissen es, wir loggen ein und es ist richtig, gibt's 5 Punkte. Löst ihr nach Hinweis 2, gibt's 4 Punkte. Löst ihr nach Hinweis 3, gibt's 3 Punkte und so weiter und so fort. Und ich brauche gar nicht groß weiter erklären. Ihr schmeißt jetzt eure Hirnwindungen an, weil das hier ist jetzt nämlich Hinweis 1. Denkt in alle Richtungen. Es hat irgendwas im Groben mit Metal zu tun, mit Musik machen zu tun. Alles, was das Spektrum irgendwie in unserem Lieblingsgenre so abbildet, da ist es zu Hause. Und Hinweis Nummer 1 ist in diesem Fall, gibt es dick und dünn? Jetzt sag nicht Fans.
Die Menge an Nutella, die man aufs Brot streicht, das ist bestimmt nicht.
Es ist jetzt wenig Metal.
Was fällt dir als erstes ein?
Entschuldigung, ich versuche die Kontenance zu bewahren. Ich habe mich gefragt, könnten es gegebenenfalls Saiten sein?
Ist ein wirklich guter Guess. Wenn wir es einloggen und wir haben es nicht richtig, was passiert uns dann? Werden wir dann?
Dann gibt's 0 Punkte leider.
Nicht, oder?
Gibt einfach nur 0 Punkte. Aber wie kommst du jetzt drauf, bei Hinweis Nummer 1 jetzt auf Saiten zu kommen?
Das liegt doch total nah, oder? Hast du schon mal so ein Saiteninstrument angeguckt?
Aber
richtig, die gibt's in dick und in dünn.
Ja.
Kann ich verifizieren, da hinten irgendwo steht eine Gitarre, bestimmt irgendwo.
Aber ich war gedanklich, war ich in der Zeitmaschine?
Ja. Also für die Metal Minds Episode noch nicht gehört haben, wir haben beim letzten Mal eine Zeitmaschine gebaut und haben die Band Conan zurück in die 80er Jahre geschickt, damit sie den Soundtrack für Conan machen können. Conan mit Conan, doppelt so viel Conan wie notwendig.
Genau, und als wir das getan haben, haben wir natürlich Conan zugeguckt, wie die Musik machen und haben uns die Saiteninstrumente näher angeschaut.
Also... Wollt ihr das jetzt schon einloggen oder wollt ihr also pokern? Ich sag mal so, es gibt in der mittlerweile 5-jährigen Geschichte vom Metal Keller bloß 2-mal die Situation, dass bei diesem Spiel nach Hinweis Nummer 1 eingeloggt wurde. Das haben die allerwenigsten wirklich sich getraut. Beides Mal war es von Erfolg gekrönt. Das soll euch jetzt aber in keine Richtung irgendwo lenken, sondern ich möchte das nur an dieser Stelle hinweisen, dass es das schon gab. Würdet ihr das tun und wäre es richtig, wärt ihr die Dritten? Es kann aber auch natürlich vollkommen nach hinten losgehen.
Diana, okay. We're risking it for the biscuit, oder?
Also gut, ich wollte kurz nochmal mit dir brainstormen, was es noch in dick und dünn geben könnte.
Schlagzeugkessel, Drumsticks, Mikrofone, aber bei Gitarrenseiten ist es schon am... ich meine, Vinyls sind auch in verschiedenen Dicken gepresst, je nach Qualität, die man sich anschafft, aber damit verwirre ich uns bloß. Ich glaube tatsächlich, Saiten ist die logischste Antwort.
Okay, gut, dann lass uns das tun.
Ich bin da komplett bei dir. Diana, ich logge ein.
Okay.
Ich logge mit ein.
Ich bin
risikofreudig.
Ich bin echt baff und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass tatsächlich sich das getraut wird. Robse hat mal bei dem Hinweis, gibt es in hell und dunkel, gesagt, das ist Bier, ich logge ich ein. Hat vollkommen richtig gelegen. ich glaube, sie ist die Größte, war damals der Hinweis. Und dann hat auch Titan Fox von Hammer King gesagt, das ist die Doro, witzigerweise, war der zweite Gedanke, aber der erste Gedanke, die Bassdrum. Es war die Bassdrum. Ihr sagt jetzt, gibt es dick und dünn, sind Saiten, Hinweis 2 wäre gewesen, sind oft aus Metall oder Plastik. Die Dinger schwingen, kann man schlagen oder zupfen, findet man auf Gitarren, Geigen, Pianos. Alter, Hammer. 5 Punkte.
Na, siehst du, Robse, ich kann das auch.
Sau krass. Aber weil ich sage ja immer, denkt in alle Richtungen, dass ihr jetzt gerade so in Richtung Instrument jetzt gedacht habt. Und also es hätte ja auch ein Metal-Magazin sein können. Ne? Manche sind ja dicker, manchmal sind ja dünner oder so. Ich habe gedacht, ihr verrückt. Findest du aber geil. Wahnsinn. So schnell kann man 5 Punkte verdienen.
Bei Gitarrenseiten ist die Dicke ja emblematisch auch für die Funktion von dem Ding. Ja. So, dünnere Saiten macht höheren
Ja,
Ton, so.
Klar, aber dass ihr sofort in diese Richtung gedacht habt, das finde ich ja das Erstaunliche. Das finde ich cool. Mega, toll.
Das war alles Diana, ich war bloß ihr Cheerleader.
Genau. Also, als sozusagen wir das vorhin bei Metal Minds gespielt haben, hat mir Josef geholfen. Und jetzt habe ich das wieder gut gemacht.
Ich merke schon, wir haben hier ein Dreamteam geschaffen. Meine Damen und Herren, toll. genau, und auch für euch jetzt hier im Pot of Rock, die sich jetzt auch da weiterhin fragen, okay, Metal Keller, spielen nicht nur Spiele, wird da auch mal was Konstruktives getan? Nein, eigentlich nicht, wir quatschen auch nur. Wir machen natürlich, wir führen ganz viele Interviews, schauen ein bisschen hinter die Kulissen im großen Metal-Zirkus, hören ganz häufig tolle Geschichten von Tourgeschichten, was in Hotels oder im Tourbus passiert ist. Oft exklusive Sachen, und diese exklusiven Sachen werden gar nicht selten eben durch solche Spiele generiert, weil die dann plötzlich anfangen, Geschichten zu erzählen, die sie vorher irgendwie vielleicht nicht so erzählt hätten. Oder es sind Geschichten, die sich aus so einer Situation ergeben, wie ich sie jetzt euch gerne präsentieren möchte, weil wir werden jetzt etwas machen, das ist im Metal Keller mittlerweile ein wichtiger Bestandteil geworden. Die Fans lieben dieses Ding. Es geht nämlich um das legendäre Metal Keller Interview Training. Ihr braucht jetzt gleich was Kleines zu schreiben. Weil ich spiele das ja immer mit den Bands und bereite quasi die Bands für ihre großen Karrieren vor, weil irgendwann kommt ja der Zeitpunkt und dann stehen sie am roten Teppich und dann kommen die Reporter Hansel, wie wir jetzt hier alle so sitzen, kommen dann auf sie zugerannt und sagen, hey, habt ihr bla bla bla, ich frage A, B, C, und dann stehen sie da und haben nichts parat. Und ich möchte mit diesem Interviewtraining ja gerne bewirken, so als kleinen Lerninput, ja, dass sie immer Antworten parat haben. Und deswegen geht das Interviewtraining jetzt folgendermaßen. Ich werde euch jetzt der Reihe nach Sachen vorlesen und ihr antwortet laut und schreibt dann auch die Antwort auf. Und danach kommt Step 2. Aber jetzt fangen wir erstmal damit an und ich beginne mit Diana. Spontan, was ihr einfällt, etwas Haariges.
Katze.
Mhm. Dann schreibt das mal auf. Ja, Katze. Schreibt das mal auf. Josef, 3 Dinge, die du in einem Badezimmer findest.
Seife, eine Kloschüssel, einen Wasserhahn.
Fantastisch. Diana, etwas Blaues.
Ui, ich habe die Farbe Blau aus meinem Leben gestrichen.
Oh.
nehmen wir den Himmel.
Schön, ja. Josef, dein Lieblingsautor?
Clive Barker.
Oh.
Nein, nee, ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Clive Barker ist auf Platz 2. Aber der andere Autor, der sagt halt den Leuten nichts, weil das so ein super Nischenthema ist und das so halb Fantasy, halb Fachliteratur ist. Gavin Norman.
Sagt mir nichts.
Der macht Pen and Paper Supplements für Old School Essentials und ist sehr, sehr gut darin. Okay. Es gibt noch einige andere, die ich aus dem Bereich gut finde, aber wir bleiben bei Clive Barker.
Genau, wer nicht kennt, Hellraiser-Schöpfer zum Beispiel, ne? Also, dass vielleicht der ein oder andere ein kleines Bild davon im Kopf hat. So, und jetzt ihr beide.
Kennt man wenigstens.
Genau, ihr beide, ein Kosename.
Kleiner Keks.
Oh, das ist total toll. Und schreibt das bitte unbedingt auf, Josef, das ist fantastisch. Ich liebe es jetzt schon, ja. Diana?
Ich finde, Sonne ist ein sehr schöner Kosename.
Ich meine, du bist sehr, sehr so im All unterwegs, ne? Himmel, Sonne, das ist so deins auch, ne?
Das ist wegen der Zeitmaschine.
Also, ja, genau. So, ihr Lieben, ihr habt jetzt jeweils drei Sachen aufgeschrieben. Wir gehen jetzt genau diese Antworten, die ihr jetzt notiert habt, gehen wir in dieser Reihenfolge durch. Ich werde euch allerdings andere Fragen stellen. Ihr antwortet aber genau das, was ihr vorbereitet habt. Es ist ja ein Interviewtraining. Ihr sollt ja immer Antworten parat haben. Ja, und deswegen gehen wir genauso jetzt durch, wie es durchgegangen ist. Wir stellen uns vor, ihr seid am roten Teppich und die Reporter kommen auf euch zugerannt und fragen, Diana, du hast kürzlich die Brotdose deines Kindes aus dem Schulranzen geholt und geöffnet. Der Inhalt sah aus wie...
eine Katze.
Josef, jede Podcast-Aufzeichnung ist für dich ein Ritual. Bei dem hast du immer diese drei Dinge mit im Raum.
Das ist tatsächlich wahr. In dem Fall auch Wasserhahn, Kloschüssel, Seife. Ich verdecke mit meinen unfassbar breiten Schultern gerade die Kloschüssel, aber ich schwöre euch, die steht direkt hinter mir.
Nicht im Ernst.
Nein, natürlich nicht.
ich hätte es dir geglaubt. Diana, nach jedem Interview bist du total fertig. Dabei hat dein Kopf die Farbe von?
Mein Kopf hat dann die Farbe eines Himmels.
Ach, wunderschön. Josef, du malst ja gerne Fantasy-Spielfiguren und deine nächste wird welchen Namen tragen?
Ich muss korrigieren, Miniaturen. Auf gar keinen Fall Spielfiguren nennen. Jeder, der diesen Podcast hört, der im Wargaming-Hobby unterwegs ist und hört, dass du die Dinger Spielfiguren nennst, kommt wahrscheinlich persönlich zu dir nach Hause.
Das heißt, ich habe jetzt erstmal die Slayer-Fans am Hals und jetzt auch noch die. Ja, super, habe ich gut gemacht heute Abend.
Also das sind, also ich meine, das Venn-Diagramm von Warhammer-Nerds und Slayer-Fans ist nahezu ein Kreis. Also
okay. Scheiße,
ich komme. Du hast die gleichen Leute zweimal richtig angepisst.
Ich komme einfach nicht mehr lebend raus hier. Ich schreibe schon mal mein Testament. Okay, aber was ja uns trotzdem zur Frage bringt, wie wird denn die nächste Figur von dir heißen?
Clive Barker.
Super. Und ihr beiden, ihr habt euch hier heute im Podcast ein wenig besser kennengelernt und bereits süße Namen gegenseitig gegeben. Wie nennt ihr euch denn jetzt so gegenseitig?
Ich nenne die Diana immer kleiner Keks.
Ja, und der Josef, weil das so ein Sonnenschein ist, sage ich da immer. Sonne.
Oh, das ist wunderschön, fabelhaft. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch nicht vermissen, weil wir haben ja zu Beginn unserer gemeinsamen Aufzeichnung gesagt, hier verstecken sich ein paar Hinweise, die euch zu 3x50 € Gutscheinen vom EMP bringt. Deswegen hier ein weiterer Hinweis, der da lautet, zusammen dieses Jahr geworden. Macht was draus und wir schmeißen jetzt wieder das Ding hier an. So, und da willkommen zurück wieder im Gemeinschaftsraum sozusagen.
Und Aufenthaltsraum.
Genau. Fernseher flackert im Hintergrund. Wir haben uns ja tatsächlich, es hat ja einen Grund, weshalb wir das Ganze hier heute machen, weil wir haben ja alle drei stellvertretend für das, was wir tun und wer wir sind, mit unseren Produkten sozusagen jeweils Jubiläen zu feiern. Und Jubiläum Nummer eins ist das wohl größte, nämlich EMP, lieber Josef, wird 40 Jahre alt.
Diana, also nicht ich, sondern nee, EMP wird 40 Jahre. Ich hab noch ein bisschen aufzuholen.
Ja. Diana, Metal.de wird 30 dieses Jahr. Und der Metal-Keller hat tatsächlich jetzt seine fünfte Jubiläumsstaffel gerade am Start. Also das ist schon eine sehr geburtstägliche Zusammenkunft, die wir jetzt hier haben. Was uns natürlich jede Menge Fragen irgendwie so auf den Tisch bringt und gerade EMP so ein Riesenteil, das mich durch meine Jugend schon früh begleitet hat. Ich habe mich eingekleidet wirklich nur mit EMP. Also meine Eltern haben irgendwann gefragt, sag mal, willst du nicht auch mal normale Klamotten kaufen? Die Antwort war natürlich nein. Ich gehe davon aus, jeder von euch hat vermutlich auch so seine persönliche Erinnerung an EMP. Josef, für dich als quasi Geburtstagskind willst du mal deine Lieblingserinnerung teilen?
Meine Lieblingserinnerung? Also wenn man so den Wald- und Wiesen-Mettler fragt, was ist deine Lieblingserinnerung an EMP, dann ist es immer, damals mit dem Katalog auf dem Schulhof und wir haben alle angekreuzt und dann hat der Mike telefonisch bestellt, weil das war der Einzige, der sich getraut hat, da anzurufen. Und dann hat jeder sein Metallica oder sein, weiß ich nicht, Slayer-Shirt bekommen und alle fanden es total geil. Und das war tatsächlich bei mir absolut nichts anderes. Also das war mein erstes Band-Shirt. um nochmal zurückzusprudeln. Es war ein Die Ärzte-Shirt, das zu der Zeit, wo Rammstein cool war, wie wir es vorhin schon besprochen hatten. Musste ich unbedingt ein Ärzte-Shirt haben. Und das war der Geschwisterliebe-Print. Meine Eltern haben sich einfach darüber gefreut, dass ich ein T-Shirt mit Hummelfiguren drauf anhatte, das sehr, sehr, sehr wenig brutal aussah, so wie das von meinen Kumpels, die dann irgendwie Metallica-Shirts mit Totenköpfen und so einem Philippans hatten. Und bei mir waren zwei Hummelfiguren drauf und meine Eltern waren total erleichtert. Aber die Konnoisseure wissen, dass es sich bei Geschwisterliebe von Die Ärzte um einen initiierten Song handelt, bei dem es um Inzest geht. Aber es war das T-Shirt zum Song. Und ich glaube, ich war 12 oder so. Als ich das T-Shirt bekommen habe.
Das war auf der Ab 18 drauf, ne?
Das war auf der, ich glaube, auf der Debil drauf und ist dann später re-released worden auf der Ab 18.
Okay, ja.
Ich hab jetzt kein katalogisches, perfektes Die Ärzte-Gedächtnis, aber ja.
Geil. Diana, das deine.
Zwei Hummelfiguren in Flammen.
Geil.
Genau. EMP.
Oh, warte mal ganz kurz. Entschuldigung, Diana, ganz kurz. Jetzt war es gerade weg bei mir.
Okay, war bei mir genauso, wie das Josef erzählt hat. Also Abi-Stufe, da gab es eine Person, die hatte so einen Katalog und hat gesagt, hier, komm, wir bestellen da alle, willst du auch mal gucken? so lief das ab, aber jetzt kommt sozusagen das große Aber. Ich bin mit 15 zu Hause ausgezogen, habe sozusagen überhaupt nicht diesen finanziellen Background gehabt, um mir da irgendwie groß Dinge leisten zu können und habe sozusagen mein erstes Bandshirt, das war von den Donuts und das habe ich mir als Andenken von dem Konzert damals gekauft. Das war mein erstes Konzert, auf dem ich war. Das war 2002, muss das gewesen sein. Genau, 2002 war das und ich durfte sozusagen mit denen ein Interview machen und habe mir dann sozusagen als Andenken noch ein T-Shirt dort gekauft, ja. Und ansonsten ist EMP war dann eher so, ich kaufe mal ein Patch oder sowas, das war drin, ja.
Was ich ganz massiv mit EMP verbinde und da sage ich immer noch vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mir irgendwann angewöhnt oder das war dann so ein Ding von mir, dass ich zum Jahresende meine letzte Bestellung, ich habe mir dann ganz viel Geld in erster Linie gewünscht und dann habe ich bei EMP eine Großbestellung gemacht. Und zwar, und das ist nämlich das Geile, da habe ich ganz viel Musik entdeckt. Und zwar nur auf diesen Seiten, wo diese hier bla bla bla, die hier nur für 2,99, die für 3,99, da habe ich einfach blind und so, ach komm mal, das sieht geil aus, da habe ich schon mal was von gehört, habe ich mal was gelesen und habe einfach blind eingekauft und habe so viele geile Entdeckungen gemacht, zum Beispiel die Pharma Boys habe ich damals entdeckt, Diablo aus Finnland, fand ich fantastisch, was hatte ich noch, ich glaube Ulver war mal mit dabei und also total, kreuz und quer durch die Bank, also Suffocation und keine Ahnung, was alles, also wirklich, und das fand ich immer super, weil so habe ich dann meinen Metal-Wissensstand so ein bisschen aufgepäppelt für wenig Geld, hat dann, was weiß ich, am Ende dann für 100 Euro habe ich dann 30 CDs dann gekauft und habe dann erstmal so die nächsten Monate mich dann schön durchhören können und wie gesagt, dafür habe ich jetzt den Schrank da hinten voll, das ist alles EMP-Schuld.
Genau, also das lief tatsächlich bei mir ein bisschen anders, dass ich jetzt ja sehr zeitig zum Radio gekommen bin, hatte ich sehr zeitig Zugang zu kostenloser Musik.
Okay.
Auch gut, ja. Genau, ne? Also sozusagen habe mich dort gut sozialisiert, habe da immer einen guten Draht gehabt und habe da wirklich immer mich auch durchgehört und ganz viele Sachen für mich entdeckt, ja.
Josef, mal kurz auf deine Person zu sprechen zu kommen. Du hast es ja ganz am Anfang erwähnt, du machst ja tolle, lustige Sachen bei EMP. Da lass uns doch gerne mal da tiefer einsteigen. Was genau machst du denn?
Also mein Arbeitstitel ist Creator Relations Manager. Heißt, ich regel die Beziehungen zwischen Internet-Creatern und der Marke EMP, sowie eben den EMP Pot of Rock Podcast, den machen wir nebenbei noch, weil ich habe einen Podcaster-Hintergrund, also keinen physischen Hintergrund, wo Podcaster draufsteht, sondern ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus. Und das kam dann auch noch irgendwie mit rein. Und ja, da ist meine Aufgabe im Rahmen von dieser Creator Relations Geschichte eben die passenden Content-Persönlichkeiten aus den verschiedenen Genres, die EMP inzwischen abdeckt. Das ist nämlich nicht mehr nur Metal. Das ist inzwischen auch alles andere, Entertainment, Gaming, Anime, was ihr euch vorstellen könnt, bei uns gibt's Merch dazu, um eben auf diesen einzelnen Teilbereichen Content Creator sitzen zu haben, die das Gesicht für diese einzelnen Teilbereiche sind.
Okay, das heißt, was kriegt jetzt der Endkonsument zu sehen von dem, was du tust?
Wenn du im Internet unterwegs bist, auf irgendwelchen Social Media Portalen, vornehmlich Instagram, TikTok und am allermeisten sind wir auf Twitch mit dem, was wir hier tun. Und du siehst eine EMP-Werbung, dann war ich schuld daran.
Okay. Siehst du? Und schon haben wir ein Bild. Und schon wissen wir, wer es war. Josef war es.
In dem Moment, wo irgendwo das EMP-Logo auftaucht bei einem Twitch-Streamer, das war ich.
Und das ist, und daran erkennt man natürlich auch, ne? Allein dieses Ding EMP bei Twitch, wie massiv sich das die letzten 40 Jahre geändert hat. Ne? Wir haben es gerade vorhin gesagt, auf dem Schulhof, einer hat einen Katalog, alle gucken rein und irgendjemand hat die Arschkarte und muss anrufen. Ne? So hat es angefangen. Und ich habe damals noch diese Dinger von Hand ausgefüllt, diese Bestellzettel, die hinten dran waren. Und mittlerweile sind wir jetzt irgendwo in einem ganz anderen Dingens gelandet, wo plötzlich, wie gesagt, Twitch eine Rolle spielt und auch das Sortiment ein ganz anderes ist. Ne?
Aber das Ding ist eigentlich, dass also das Feeling eigentlich bei den Twitch-Creatern, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem, was man da erlebt hat früher auf dem Schulhof. Weil du hast als Twitch-Content-Creator bist du natürlich viel näher an deiner Community als jetzt so als Instagram-Model und bist auch im ständigen Zwiegespräch und deswegen ist es auch einfach ein ähnlicher Effekt für EMP in der Marketing-Natur, wie es damals auch der Katalog, der auf dem Schulhof rumging, war.
Okay, das ist ein interessanter Vergleich, finde ich interessant, finde ich cool, tatsächlich. Was kommt eigentlich die nächsten 40 Jahre, EMP, wenn wir jetzt schon gerade von Vergangenheit und jetzt sprechen?
Wenn wir mit unserer Zeitmaschine fertig sind, die wir im Anschluss an unsere Podcast-Aufzeichnung bauen, genau. Dann können wir 40 Jahre in die Zukunft reisen und gucken, was dann der EMP macht. Aber ich denke, wenn ich jetzt rätseln würde, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, was EMP in 40 Jahren tut, dann ist es wahrscheinlich nicht weit weg von dem, was wir jetzt tun, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Fokus auf kleinere Artists, die klein sind. Das wär was ich mir für in 40 Jahren wünsche.
Die physisch klein sind?
Bitte?
Die physisch klein sind?
So Zwergenbands. So, das sind so kleine, so Gnome mit so roten Mützen auf und die machen.
Und schon sind wir wieder bei Glenn Danzig, ne?
Genau. ihr kennt ja die Band Gnome auch. Ne? Ja.
Ja. Spannend. Wo wären wir nur ohne unsere Vision?
Wahrscheinlich wäre ich jetzt ohne meine Vision auf der Couch und würde ein Schläfchen machen.
Ich wäre auf einem Heiß-Kalt-Konzert tatsächlich.
Ach, siehst du mal.
Interessant. Ja, ach, guck mal. Aber es ist schön mit euch.
Hast du denn noch Fragen zum Thema EMP, Diana?
Tja, mich würde interessieren tatsächlich, Josef, wie bist denn du dazugekommen, das zu tun, was du tust?
Also die Position Influencer Online-Marketing ist eigentlich gar nicht so spannend, wie die Vokabel Influencer das wahrscheinlich einen Glauben machen würde. Spannend ist es tatsächlich, das Ganze beim EMP zu machen, weil erstens wohne ich 700 Kilometer entfernt von meinem Arbeitgeber und dieser Job fiel mir in die Hände als einer der nicht ganz so vielen wirklich dafür qualifizierten Persönlichkeiten. Aus schierem, also das war schieres Glück. Das war einfach Dusel. Ich bin in dieser Firma aus Dumbass Luck.
Ja, da fehlen mir die Worte. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich kann es auch nicht anders. Ich kann es nicht anders formulieren. Damals, wie Corona anfing, habe ich auf einer Online-Bewerbungsplattform LinkedIn oder so gesehen, EMP sucht einen Influencer-Marketing-Manager. Damals nannte man das noch so. Und ich habe mich auf die Stelle beworben, bin dann eine Woche später 700 Kilometer bis nach Lingen gefahren und nochmal eine Woche später hatte ich dann nochmal einen Teams-Call, in dem mir erläutert wurde, wo ich überall auf dem Arbeitsvertrag zu unterschreiben habe.
Geil. Aber ich finde das total cool, weil das interessant, ich hatte ja gerade vor ein paar Wochen auch mit Dom vom EMP, der ja AR-Manager ist, auch ein Talk im Metal Keller und der hat ja auch erzählt, er macht auch alles remote, der ist unterwegs und macht das und das finde ich total natürlich voll geil, dass EMP das halt auch anbietet und macht und sagt, hey, man muss ja nicht unbedingt jetzt hier bei uns in Lingen sitzen, sondern hey, macht's von dort aus, wo ihr seid und das funktioniert, finde ich super.
Im Fall von Dom muss man aber auch dazu sagen, ein Artist Relationship Manager, der weiß, wie sein Firmenhauptquartier von innen aussieht, macht seinen Job falsch. Also das ist schon richtig, dass der Kerl so viel unterwegs ist. Ja. Also das ist der muss wissen, wann das letzte Mal bei Napalm Records die Zimmerpflanzen gegossen wurden, aber wie es beim EMP von innen aussieht, braucht er eigentlich gar nicht wissen. Ist gar nicht so wichtig. Geil.
Okay, vielen Dank.
Kommen wir mal zu 30jahremetal.de, würde ich sagen, weil das ist ja mindestens genauso spannend. Und was viele sich fragen, ist immer, wie funktioniert eigentlich so ein Online-Metal-Magazin? Diana, hast du da ein bisschen Einblick, den du mit uns teilen kannst?
Ich kann jetzt nur unautorisierten Einblick teilen. Na, also sozusagen, ich glaube sozusagen, es ist wichtig zu verstehen, dass Metal.de ein ehrenamtlicher Verein ist. Also keiner von uns verdient daran tatsächlich Geld. Wir machen das alle aus Herzblut, aus Liebe zur Sache. Und wie funktioniert das? Also ich finde, dass Metal.de tatsächlich recht professionell agiert. Wir haben halt so verschiedene Ressorts, viele Absprachen. Wir arbeiten in Teams. Ja, wie man sich das eben so vorstellt. Also es ist echt schwierig für mich gerade, diese Blackbox zu öffnen. Ich glaube, ich weiß auch ganz vieles nicht. Aber ich glaube, der Treiber der ganzen Sache ist einfach die Liebe zur Musik, zum Metal.
Und ich glaube, damit hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen, weil es ist ja, wie du sagst, ne, und das finde ich einen wichtigen Aspekt, dass es einfach allen klar ist, dass das ehrenamtlich ist, dass das kein Profit-Unternehmen ist, sondern alle machen es, wie du sagst, aus Liebe zur Musik, aus Liebe zum Projekt. Und ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr auch da quasi ein bisschen mit drin und bin sowas von positiv geflasht, wie hochprofessionell das Ganze abläuft. Also ich will jetzt hier nicht meinen jetzigen und andere Arbeitgeber, bei denen ich war, die sich professionell schimpfen, irgendwie jetzt bashen, aber Metal.de ist besser strukturiert. So, Kündigung morgen bei mir auf dem Tisch. Aber nee, also ich
bin... Du kannst dann ehrenamtlich bei Metal.de weiterarbeiten.
Ja, wird schwierig finanziell, aber gut. Nee, also ich bin total, total baff allein, was Social Media mäßig oder auch von generell an Bild, an Ton, an sonst irgendwie was hergestellt wird, wenn ich sehe, was der... jetzt stehe ich auf dem Schlaf. Wie heißt der denn? Das haben wir heute Morgen noch geschrieben. Ich und Name ist Katastrophe. Warte, ich sag's sofort, der Jens. Wenn ich sehe, was der Jens an Bild herstellt, also wenn der Videos schneidet, mit welcher Finesse, mit welchen Tricks und sonst irgendwo der arbeitet, finde ich ganz, ganz toll. Ich finde, das hat immer Hand und Fuß und es sieht gut aus, es macht Sinn alles und das finde ich toll. Also wirklich, wirklich geil, muss ich mal sagen, an dieser Stelle. Lob.
Ja. Absolut.
Also ganz, ganz grundsätzlich für so eine Institution wie Metal.de die sich ja auch über Partnerschaften, Werbeeinnahmen finanziert. Was ist da so der, also wenn Leidenschaft ist der Antreiber, die Plattform muss ja trotzdem irgendwo existieren, Spenden, Werbetreibende und so weiter. Wie würde Metal.de existieren können, wenn es die konventionellen Einnahmequellen für Metal.de nicht gäbe? Wäre das trotzdem was, das weiter existiert? Sind die Leute, die das in der Hand haben, so stur, das weitermachen zu wollen?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir ganz viele Menschen mit ganz viel Herzblut dabei haben. Und ich glaube viele, also wir gehen ja trotzdem auch sehr auch über unsere Grenzen drüber, ne? Also überall, wo wir hinfahren, da bekommen wir ja, also müssen wir ja auch selbst bezahlen. Und ne, also gerade für mich, für eine Person, die weit im Osten wohnt, vieles findet nicht im Osten statt. Also für mich ist das immer mit Fahrtkosten, gegebenenfalls auch mit Übernachtungskosten verbunden, die keiner einmal erstattet. Was aber eben ganz ursächlich ist, wir haben einen Server, wir haben eine riesengroße Webpräsenz. Das sind einfach Kosten, die entstehen, ne? Also das muss abgedeckt werden. Und da ist es natürlich fraglich. Also ich will nicht sagen, dass es uns dann nicht mehr gäbe, ne? Ich denke, es würden andere Möglichkeiten gefunden werden, wie man das finanzieren kann, ne? Das ist eine echt schwierige Frage, weil in diesen ganzen Finanzen stecke ich nicht drin. Ich kann dir aber sagen, dass das, was wir einnehmen, dass das sozusagen wirklich 1:1 in den Unterhalt von der Seite in Serverkosten und so weiter und so fort fließt. Also da.
Wie bist du dazu gekommen? Weil du ja auch vorhin gesagt hast, die Liebe zum Projekt, dann hat auch die Liebe dich dahin getrieben oder wie hat sich das Ganze ergeben?
Hat sich die Liebe dahin getrieben. Ach, es gibt keine Liebe auf dieser Welt. Hat irgendeine Band mal gesungen. Also ich bin seit, ich glaube 2021, 2022 bin ich dabei, also auch noch nicht so lange. Und ich habe metal.de geschrieben, weil die Fotografen gesucht haben und ich nicht fotografieren kann. Ich habe gesagt, es ist schon das echt toll, dass ihr Fotografen sucht, damit kann ich nicht dienen, aber ich mache seit 2001 Radio und habe eine sehr etablierte Radiosendung und würde gerne einen Podcast ins Leben rufen. Genau, und dadurch bin ich dann zu metal.de gekommen und wir haben es dann letztes Jahr auch endlich geschafft, dass ich mit meinem Podcast angefangen habe bei metal.de. Davor habe ich sozusagen noch so ein sehr war auch spannend sozusagen. Also ich habe ja einen quasi musikjournalistischen Hintergrund, bin gut sozialisiert, also ich komme aus dem freien Radio. Wir arbeiten dort natürlich nach musikjournalistischen Standards oder nach journalistischen Standards. Manches würde ich noch professioneller machen, Otti.
aber ist doch schön, ist doch geil.
Genau, und so bin ich dann dazugekommen, ja.
Hast du noch eine Frage?
Ja, ich glaube, ich bin ausgebrannt. Ich glaube, meine gute Fragenbatterie ist heute Nachmittag, als ich die Kreuzverhörfragen, die Quickshot-Fragen verfasst habe, so ein bisschen, hat so ein bisschen gelitten. Anstatt einer Frage tatsächlich noch ein lustiges Side-Tidbit. Ich glaube, jeder Mensch, der in der Metal-Szene unterwegs ist, wünscht sich irgendwann mal von jemandem von metal.de interviewt zu werden oder mit jemandem von dieser Plattform interviewt zu werden, in dem naiven Traum, selber ein Rockstar zu sein. Und tatsächlich, man fühlt sich, wenn man mit euch zusammenarbeitet, ein bisschen mehr wie ein Rockstar.
Okay, aber tatsächlich sozusagen, also ich habe ja nun echt viel, also im freien Radio sehr viele Interviews auch geführt. Tatsächlich, wenn ich da mitunter an Orte gekommen bin, haben auch da Bands zu mir gesagt, das ist eine unglaubliche Ehre, dass du mit uns ein Interview machst. Also das ist was Schönes.
Voll, mega. Nee, also ich muss auch sagen, das war, metal.de hat ja letztes Jahr bei mir angeklopft und gefragt, hey, sollen wir eine Collab machen? Ich wäre nie auf die Idee gekommen und hätte mich dort angeboten, weil ich auch das, ne, das ist für mich so ein Flaggschiff. Und das gibt's schon so lange und das ist so eine feste Instanz und du siehst auf allen möglichen Plakaten, oh, präsentiert von Metal.de und Metal.de, Metal.de, was, also, wow, da hatte ich einfach Ehrfurcht und deswegen war ich so beeindruckt, dass der Alex sich plötzlich dann bei mir gemeldet hat, hey, können wir mal telefonieren? Und ich hab, um Gottes Willen, oh, jetzt bin ich mir aufgeregt. Und es ist ja alles, hat ja sein Happy End gefunden und jetzt sind wir eine große Familie und das ist so wunderschön. Das macht einfach total Bock und dazu zu gehören und ich betone es gerne nochmal, es ist für mich einfach toll zu sehen, wie in Anführungszeichen keine Profis professioneller arbeiten als Profis.
Das lässt sich nicht los, Otti.
Nee, ich find das geil.
Es ist aber halt genau das, es ist die Leidenschaft. Ja. Also manchmal denke ich ja auch, dass sozusagen Lohnarbeit die Leidenschaft zerstört.
Ja, ja, schön gesagt. Hast du gut gesagt.
Das wenn man stur genug ist, schafft es nicht mal Lohnarbeit, die Leidenschaft zu zerstören. Bloß so als Tipp, bleibt stur, liebt weiter das, was ihr tut.
Okay.
So ein guter und wichtiger Appell. Bevor wir jetzt gleich nochmal eine Runde switchen.
Stopp. Wir dürfen dich nicht vergessen, lieber Otti. Du hattest so eine schöne Überleitung schon gebaut, ne, dass du letztes Jahr sozusagen auch bei Metal.de mit ongeboardet wurdest mit deinem Metal-Keller. Aber dich gibt's ja auch schon 5 Jahre.
Tatsächlich, ja. Ich bin jetzt in Jubiläumsstaffel 5. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich plötzlich da bin. Ich weiß nicht, wo die Zeit wieder hin ist. Das ist verrückt.
Aber sag mal, wenn das 5 Jahre ist, dann hast du während Corona mit dem Metal Keller angefangen, oder?
Im Ausklang, ja. Und das war auch so mit der Grund, weshalb das am Anfang so schön funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Weil das Konzept war ja, oder ist ja immer noch, dass diese 5 Teambands um Punkte spielen. Und diese 5 Teambands laden immer andere Bands ein, damit die Punkte sammeln. Und deswegen habe ich ja auch schon Rang und Namen drin gehabt, weil mein Netzwerk, natürlich, die kennen alle irgendwo jemanden und holen dann halt mal einen Hansi Kirsch mit an Bord oder eben, was weiß ich, einen Peewee Wagner. Oder einen Tom Angel Ripper oder halt auch, jetzt habe ich die ganzen alten Recken genannt, aber halt natürlich auch viele, viele jüngere mit ins Boot. Und das hat am Anfang alles wunderbar funktioniert, weil die Bands danach gelächzt haben. Hey, wir können jetzt nicht spielen, wir müssen uns aber präsentieren. Ja klar, ey, machen wir mit, machen wir mit, machen wir mit, machen wir mit. Und das wurde jetzt gerade im letzten Jahr fast nicht mehr umsetzbar, das Konzept, wie ich es ursprünglich hatte. Was dann dazu geführt hat, dass ich nur noch Terminen hinterhergerannt bin, die kurzfristig abgesagt wurden. Ich war kurzzeitig so down, dass ich gesagt habe, ich lasse das Ganze, weil es macht keinen Sinn mehr, weil ich keine Termine mehr gefunden habe und meinen Spielplan einhalten musste, dass ich diese Teams zusammenführe, dass die um Punkte spielen und am Ende vergleichbar ist, welches Team hat wie viele Punkte gesammelt, wer gewinnt die goldene Pommesgabel. Und dann habe ich dann letztes Jahr die Reißleine gezogen, also ich muss das Konzept umstellen ein wenig, bevor es mir jeglichen Nerv raubt. Und das hat dann jetzt in diesem Jahr stattgefunden, weshalb es jetzt eine kleine Änderung der Gestalt gibt, dass es keine Teamshows in dem Sinne mehr gibt, dass jetzt alle zusammensitzen, sondern ich mache jetzt Show für Show für Show. Wer dabei ist, ist dabei. Und die Shows werden bepunktet und bewertet. Und am Ende spielen diese Teams. In einem großen Finale sitzen wir alle an einem Tisch. In der Mitte des Tisches liegen diese Shows, die alle verschiedene Punkte haben. Und dann spielen die um diese bepunkteten Shows. Also da gibt's dann eine spezielle Quizrunden und dann können die sich quasi, hier die Show, oh, die ist 7 Punkte wert, die angle ich mir. Oh, diese Show, die ist 20 Punkte wert, die angle ich mir. Und so wird es dann letzten Endes entschieden, wer am Ende der Season die goldene Pommesgabel gewinnt. Und so hat sich dann das Konzept, das im Corona ganz anders begonnen hat, jetzt 5 Jahre danach plötzlich so gedreht hat. Das war jetzt nicht die konkrete Antwort auf deine Frage, aber ich habe es jetzt einfach mal weitergesprochen.
Nee, es ist ja auch spannend, also es ist ja auch wichtig sozusagen, das transparent zu halten, dass sowas sich weiterentwickelt und dass man unter bestimmten Bedingungen arbeitet.
Ja, natürlich.
Also Entwicklung auf 5 Jahre so zusammenkomprimiert, da fällt mir jetzt spontan so eine Zwischenfrage ein. Wenn dein Ich von vor 5 Jahren, wo du das Projekt gestartet hast, die Version, die du heute bist, interviewen könnte durch Raum und Zeit hinweg, welche Frage würdest du dir als erstes stellen?
Wie hast du zusammen mit Diana und Josef die Zeitmaschine gebaut? Das wäre
nice.
Welche Frage würde ich mir stellen? Vielleicht würde ich gar keine Frage stellen, sondern würde sagen, verkopfe vielleicht nicht zu viel, weil ich habe die Angewohnheit, und das habe ich irgendwie schon immer, dass ich mir oft zu viele Gedanken mache. Und häufig ist es so, dass wenn ich einfach laufen lasse und gar nicht groß drüber nachdenke, oft viel, viel bessere Ergebnisse bei rumkommen, wenn viel mehr der Spontanität freien Lauf gelassen wird. Ich glaube, das ist vielleicht ein Ratschlag, den ich mir selbst geben würde. Eine Frage in dem Sinn, glaube ich, hätte ich so jetzt gar nicht.
Kontextbasierend, vor welchem Artist, der bei dir in der Show war, hattest du am meisten Schiss, dass du es verbockst?
Tom Endlerripper war der erste richtig große und wir saßen gemeinsam in einem Backstage-Raum und ich kannte Tom vorher noch gar nicht. Und man hört ja so manche Sachen. Und ich bin ja aber grundlegend jemand, der sagt, ich gehe vorurteilsfrei auf Menschen zu und gucke und wurde tatsächlich wieder davon überzeugt, dass es besser ist, genauso ranzugehen. Wir hatten einen Wahnsinnsspaß. Es ist ein super netter Kerl gewesen, der mir am Ende der Aufzeichnung die Hand auf die Schulter gelegt hat, wie so ein Vater, und hat gesagt, Jung, dann machst du ganz schön gut, mach das mal weiter. Aber da muss ich...
Der ist ein geiler Typ,
super, Mann. Also wie gesagt, ich fand das ganz, ganz toll. Das hat mir sehr viel bedeutet, weil auch Sodom für mich eine Band war, die ich ganz früh schon in meinem Portfolio so drin hatte und immer geschätzt habe und fantastisch fand. Und dann das erste Mal ihm gegenüber zu sitzen und ihn noch vor seiner Rente in Anführungszeichen auch nochmal kennenlernen durfte und er das alles so mitgespielt hat mit diesen ganzen Quizgames und sonst irgendwas. Das war ja relativ frisch, das Konzept. Und dann, dass so jemand sagt, ja, ich mach da jetzt mit, ich bin dabei, das fand ich schon geil. Aber entsprechend muss ich sagen, war ich auch wirklich da war ich schon ehrfürchtig. Das hat sich mittlerweile alles entspannt. Hansi Kirsch, auch einer von meinen großen Idolen, sag ich mal, die ich seit Anbeginn meiner Metal-Zeit so mit mir rumschleppe. Auch da war ich ein bisschen, weil ich den nicht kannte. Peavy habe ich schon vor vielen Jahren kennengelernt, da ist es jetzt nicht mehr so wild gewesen. Udo war jetzt auch nochmal im letzten Jahr, wo ich sage, wow, da nur durchatmen, dass das alles gut läuft. Ja, aber in der Regel ja, hat das dann alles ganz gut geklappt.
Mhm. Genau, also Tom hatte ich tatsächlich auch schon mal im Interview, letztes Jahr noch, und war auch super angenehm überrascht von ihm. Also
vollkommen.
Unvoreingenommenheit ist wichtig, glaube ich.
Ja, muss man in dem, was wir tun, glaube ich, auch einfach mitbringen. Sonst, wenn du nur mit auf Geschichten hörst, die du mal hier von dem und sonst irgendwas. Und ich meine, wir sind ja auch alle Menschen. Und vielleicht hat diese Person irgendwo mal einfach einen schlechten Tag gehabt. Und dann das passiert halt einfach mal. Und deswegen kann mich da nicht beklagen. So, ihr Lieben, sollen wir nochmal?
Mhm.
Ja, okay, dann.
Los geht's.
Wo sind wir jetzt eigentlich, bei wem?
Ich glaube, wir sind bei Josef, oder? Beim Pot of Rock?
In den Räumlichkeiten ja, ne? Aber wir haben jetzt den deinen Raum hier quasi rein übertragen, liebe Diana. Das heißt, wir spielen jetzt oder machen jetzt eine Runde Metal Minds mit dir zusammen, ne? Oder du mit uns.
Ich mit euch, ja. Also ich spiele ja nicht so viel. Also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen hier im Pot of Rock. Mein Name ist Metal.de Podcast.
Achtung, Diana, warte mal ganz kurz. Sorry, du bist warst schon wieder weg gerade. Kannst du das Opening gerade nochmal machen? Tut mir leid.
Na, mal gucken, ob ich das jetzt nochmal so hinbekomme. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer vom Pod of Rock, herzlich willkommen. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich bin von Metal.de, vom Metal.de Podcast Metal Minds, The Pit Unplugged. Und ich übernehme jetzt hier, ich darf Piratin sein. Also ich habe mich selten verkleidet. Aber wie gewohnt führe ich euch durch diesen Pit. Und dieser Pit, ja, wird ziemlich wild, glaube ich. Denn diesmal habe ich keine Band zu Gast, sondern ich habe einmal den Josef vom Pot of Rock zu Gast und auch den Otti vom Metal Keller.
Hallihallo.
Schön, dass ihr da seid. Und der Metal Minds Podcast, das ist ein Deep Dive Format. Also ich nehme da immer ganz schön viel Zeit, um mit den Bands oder mit wem auch immer wirklich tief einzusteigen. Heute haben wir gar nicht so viel Zeit. Deshalb fallen wir da einfach direkt rein und lassen das ganze Aufwärmen einfach weg. Und meine erste Frage an euch wäre sozusagen, Wie seid ihr denn eigentlich zur Musik gekommen?
Ich überlasse Otti den Vortritt.
Ich hab grad den hier gemacht, du sollst antworten.
Ach so, ich soll anfangen. Also Faszination für wackelnde Musik war schon immer da. So grundsätzlich, ich habe als 5-Jähriger zu den Backstreet Boys getanzt, mit 12 dann zu den Ärzten die ersten Pogo-Versuche gemacht und irgendwie mein ganzes Leben lang nicht aufgehört, wackelnde Luft geil zu finden in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und am leckersten finden meine Ohren nach wie vor Metal-Leute.
Oder eher Metal-Musik ist lecker, oder? Weil diese Menschen, leckst du die Menschen ab, also testest du die?
Also, da, ohne meinen Anwalt sage ich da nichts dazu. Natürlich. Meine Ohren können ja keine Leute lecken. Das ist halt, oh Gott, das hat so viele komplizierte Metaebenen, die Anna. Ich lecke keine Menschen ab. Bitte schreibt nicht in die Zeitung, dass ich Menschen ablecke. Aber ich find Metal super. Meine Ohren finden Metal gut. So, jetzt, okay, ja, genau.
Also ich kann da so ein bisschen anknüpfen. Also ich bin auch durch meine Eltern schon früh irgendwie generell zur Musik gekommen. Die waren zum Glück musikalisch auch so ein bisschen im Rockbereich unterwegs. Beatles, Stones, CCR, mein Vater riesen CCR-Fan. Ich liebe auch Creedence Clearwater Revival. Und deswegen war ich Gitarrenmusik schon immer sehr zugeneigt und habe mich da gerne auch wohlgefühlt. Und dann kam es, wie es kommen musste. Irgendwann, als so die Abspaltung von Eltern kam, dann war vieles denen schon zu hart. Und das war dann für mich so, dass jetzt entwickle ich mein eigenes Ding. Auf Basis dessen, was ich aber schon grundlegend gehört habe. Und dann ging das relativ flott. Das fing dann an mit Guns N' Roses, Mr. Big Extreme, Bon Jovi so ein bisschen. Und dann war schon sofort die Schere größer geworden. Und dann kam Rage als nächstes, Blind Guardian, die mich total umgehauen haben. Sodom kam direkt hinterher. Und dann war der große Metal-Sog am Saugen. Und ich bin reingefallen und nie wieder rausgekommen. Was schön ist, weil hier ist es fantastisch.
Mhm. Ja, hier ist flauschig.
Ja, da hast du recht, meine Sonne.
Ja. Kleiner Keks.
Ich liebe alles daran, das ist fantastisch.
Aber du hast gerade schon gesagt, Otti, sozusagen irgendwann fängt man an, als Jugendlicher zu rebellieren. Und gerade wenn man so nah an dem Musikgeschmack der Eltern dran ist, stelle ich mir das schwer vor, auf der musikalischen Ebene zu rebellieren.
Ja, es war ja schon deutlich, deutlich härter. Also mein Vater hat dann auch irgendwie bei Sodom gesagt, nee, also bin ich jetzt ganz raus, das ist ja nur noch Krach. Und das war dann für mich das klare Zeichen, yo. Und dann kamen natürlich die Klamotten, das wichtig, die ich ja natürlich alle bei EMP gekauft habe.
Ah, siehst du mal.
Dann schließt sich der Kreis. Und ich werde nie vergessen, ein fürchterlicher Eklat damals, Motorhead, der Bullhead, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der hat ja einen Namen, egal, gab es als Kette. Das Ding habe ich mir als Kette gekauft und da bin ich damit rumgerannt. Um alle Welt um mich herum hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich das an meiner Konfirmation getragen habe. Mein Vater fast ausgerastet. Das kannst du, zieh das Ding aus, das ist ja fürchterlich, das macht das weg, wenn das einer sieht und in der Kirche und Ich habe es dann versteckt, aber ich habe es getragen.
Ja, sehr gerne. Also, ja. Rebellion war das Stichwort.
Genau,
hast du das gemacht.
Das war meine Rebellion.
Josef, hast du rebelliert auf der musikalischen Ebene?
Ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, aber ich habe bis jetzt nicht damit aufgehört. Ich glaube, am emblematischsten an meinem Versuch zu rebellieren ist, dass ich mich sehr weit bis zu teilweise sogar ungesunden Niveau mit meinem Versuch von Rebellion aus dem Fenster lehnen musste, weil ich in einem Familienumfeld aufgewachsen bin, die, auch wenn die das Musikgenre nicht verstanden haben, haben meine Eltern und meine Familienmitglieder eigentlich so immer grundsätzlich verstanden, okay, der Knabe, der will was mit Musik machen. So. Mhm. Ne? Es war schwierig, also ich habe zwei größere Schwestern, die auch schon irgendwie so ein bisschen in die Richtung abgedriftet sind, deswegen war es schwierig, meine Eltern mit dem, was ich da mache, zu schockieren. So. Also.
Das haben die anderen schon übernommen.
Ja. Also hier meine Schwester Sabine, als die damals Doro Pesch aufgelegt hat, dann da ist da ist schon gesagt worden, na, das ist alles ganz furchtbarer Krach. Und jetzt, Mike, jetzt der dritte ist auch schon verkummer. Das ist wurscht, scheiß drauf, dann ist jetzt egal. Ich glaube, das war das Mindset von meinen Eltern. Man kann unsere Kinder nicht reparieren. So.
Es gibt ja so zwei Ebenen, ne, wie man sich mit Musik auseinandersetzen kann. Und mich würde mal interessieren, wie das bei euch war, wann sozusagen dieser Shift kam und wie sich das für euch angefühlt hat, dass Musik mehr ist als Musik. Also dass es nicht nur ein Konsumgut ist und nicht nur so ein Hintergrundgedudel, sondern dass das tatsächlich ein ganzes Universum ist.
Ich glaube, das hat bei mir, ich antworte jetzt einfach mal ganz frech, Josef, das war bei mir tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass ich schon früh angefangen habe, selbst Musik zu machen und schon ganz früh den Gedanken gehegt habe, ich will irgendwann mal Musiker werden, will eine eigene Band haben, und das hat sich dann schon mit 12, 13 in den ersten Zügen so ergeben, und dann haben wir da auch schon mit 14 den ersten Auftritt gehabt, und dann ging eins aufs andere, und da habe ich mich ja schon viel intensiver und deutlich mehr mit Musik und mit Musik machen und dem, was dahinter steckt, dieser ganzen Musikalität und so weiter und so fort, befasst als viele meiner Gleichaltrigen. Und deswegen war, glaube ich, dieser Prozess sehr schleichend, aber schon sehr früh irgendwie vorhanden. Und ich knüpfe das ganz zweifelsohne und unbedingt daran, dass ich selbst lange, lange Musik gemacht habe und dann deswegen auch einen ganz anderen Blick auf dieses, auf diese Situation und das Thema selbst bekommen habe. Und ich glaube, da ist eins ins andere einhergegangen, oder eins ist alles so Hand in Hand gegangen, plus der Effekt, dass ich habe es vorhin an einer anderen Stelle schon erwähnt, dass ich ja unfassbar gerne Texte dann auch mitlese, und dieses Eintauchen in diese andere Welt, das kennenzulernen in Kombination, was ja Metal auch sehr toll und sehr schön macht, sind Cover-Booklets, diese Gestaltung, dass das alles so eins ist, und diese Gesamtkunstwerke zu schätzen lernen. Das habe ich dann über die Jahre dann auch so mitgenommen und da ja entwickelt sozusagen.
Und Josef? Hast du auch in einer Band gespielt? Wolltest du auch?
Ja. In mehreren sogar. Und ich habe mir in verschiedenen Genres ausprobiert. Aber die Frage war, wann hat sich euch Musik als so intellektueller oder internalistischer oder irgendein Kosmos ausgebreitet? Wann wurde das für euch mehr als was, das man einfach nur konsumiert? Und ich kann da drauf gar nicht an, ich weiß nicht, wie ich da drauf antworten soll, weil ich nicht weiß, wann das passiert ist oder mit was. So, das, ich glaube, das hängt mit meiner Antwort von vorher zusammen. Es war einfach immer so ein intrinsisches Verständnis in dieser gurkigen Familie, in der ich groß geworden bin, da für das Thema. Und deswegen war das auch immer schon ein Ding.
Ja,
keine Ahnung, Mann.
Schon, als du auf die Welt kamst, war es klar, dass du irgendwas mit Musik machen wirst.
Es war eigentlich unvermeidbar. Das klingt jetzt total dramatisch, Mann.
Aber ich kann das voll nachvollziehen. Es war unvermeidbar. Rückblickend, irgendwie hat alles darauf hingedeutet und hingeführt, und am Ende ist es so. Und ich kann mir auch ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, gerade Live-Musik, das ist für mich eine Pain in the Ass, wenn ich Live-Musik irgendwann nicht mehr sehen kann oder wie auch immer. Da will ich gar nicht mehr vorstellen. Das ist fürchterlich.
Ja. Bin ich komplett bei dir.
Absolut. Aber mich würde jetzt mal noch.
Bist du eingefroren?
Ja.
Seid ihr beide eingefroren?
Nee, ich bin da. Aber Diana. Ja, du bist da.
Diana ist eingefroren. She's frozen.
When your heart's not. Jetzt ist sie wieder da. Ne? Jetzt.
Hallo.
Jetzt ist sie wieder da. Sie ist da. She's back.
Du warst weg.
Okay, gut. Ihr wart kurz weg.
Achtung, ihm kommt ein Falschfahrer entgegen. Zeit, was? Einer? Tausend?
Ja, mich würde jetzt mal noch interessieren, sozusagen mit der Band scheint es ja nicht so richtig geklappt zu haben. Also, ja, aber ihr habt beide ein Podcast-Format, das ihr betreut. Wie ist es denn dazu gekommen?
Boah, es ist eine Idee gewesen von einer Podcaster-Kollegin aus einem wesentlich journalistischeren Feld, die geschätzte Jacqueline Flossmann, die war früher beim Classic Rock Magazin. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt nur gibt. Wir kamen mit irgendwie irgendwas ins Gespräch und meine damalige Vorgesetzte, die Olga, war auch irgendwie Fan von der Idee, EMP braucht jetzt einen Podcast, komme was wolle. Und dann ist aber der Podcast so leider nicht zustande gekommen mit der, mit meiner geschätzten Journalistenkollegin Jacqueline. Und dann habe ich das einfach selber irgendwie durchgezogen. Und jetzt gibt's das Ding auch schon, glaub, 4, 3,5 Jahre.
Ich behaupte, es gibt's länger, weil ich glaube, ich damals, als ich den Podcast-Markt sondiert habe, den EMP Pod of Rock schon gehört habe.
Das kann sein.
Ist das vielleicht wieder so ein Ding mit der Zeitmaschine?
Ja, ich finde vielleicht so, die müssen wir nur mal gucken, weil wenn ich jetzt mal kurz in die Zeitmaschine steige und zurückgucke, wie es bei mir war, da war es tatsächlich ja so, ich lag zweiter Weihnachtsfeiertag auf der Couch und plötzlich war einfach diese Idee da. Sie ist einfach aus dem Nichts. Ich lag da, ich habe auch mal wieder Musik über Kopfhörer gehört in diesem Moment und plötzlich, Alter, wie geil wären eigentlich so eine Metal-Late-Night-Show mit Showband, mit Publikum und mit Quizfragen und sonst irgendwas, mit Teams, die um Punkte spielen und so einer dappischen Trophäe, die meine Hand in Gold abgegossen. Ach komm, ich skript mal runter und habe das dann mich dann hingesetzt und bin sogar nachts um 2 Uhr nochmal aufgestanden, weil ich noch so viele Ideen hatte und habe mich dann nochmal an den PC gesetzt und habe nochmal getippt, ein Riesenkonzept runter, bin dann weil ich ja, wie gesagt, hauptberuflich Radiomoderator bin dann zu meinem damaligen Chef, habe gesagt, du, ich habe eine geile Idee, guck mal. Er war total begeistert und gesagt, okay, lass uns das gemeinsam auf die Beine stellen. Die Zusammenarbeit war leider dann aus Gründen nach einem Jahr schon vorbei. Der Metal Keller ist geblieben. Das war aber so der Anfang. Das ist einfach die Idee, war da. Ich habe meine ganzen alten Kollegen aus dem Business, die ich noch so an der Hand hatte, eben jetzt hier Hammer King und Fantenplatz sind ja alles alte Freunde. Auch Crematory hat ja schon Connections gehabt. Und auch damals waren ja noch Desperados mit im Team drin. Die kannte ich alle, habe ich dann angerufen. Alle waren vollkommen begeistert. Ich gesagt, klingt mega geile Idee. Hopp, sind wir dabei. Und dann zack, glaub, einen Monat, 2 habe ich dann schon die ersten Testaufnahmen gemacht. Und dann ging es im Mai, war offizieller Startschuss. Ja, genau. Dann war das Baby geboren.
Das ging relativ fix bei dir, oder, Otti?
Ja, tatsächlich. Ich bin aber auch ein Typ, muss ich sagen. Für mich gibt's ganz oder gar nicht. Ich bin ein ganz fürchterlich leidenschaftlicher Mensch. Wenn ich bei irgendwas Leidenschaft entwickle, dann sage ich, das will ich jetzt auch so durchziehen und machen und gebe da alles rein oder ich lasse es. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich da wirklich bis in die Nacht rein gesessen habe und konzipiert habe und überlegt habe, was kann man machen. Und dann ging es ja darum, was für Spiele brauche ich, was für Themen brauche ich, was für Elemente brauche ich, was für Musik brauche ich. Das ist ja alles auch eigens komponierte Musik von meinem lieben Kumpel Christian Herle, Musikproduzent. An dieser Stelle großer Shoutout. Das muss ja erstmal alles gemacht werden und viele Telefonate und Teammeetings und sonst irgendwas. Und das ja alles während Corona noch. Und das auf die Beine zu stellen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat dann funktioniert und ich habe die Leidenschaft da reingepulvert und sie ist immer noch da und ich hoffe, ich kann das jetzt auch noch die nächsten 5 Jahre mindestens so weitermachen.
Toi, toi, toi.
Dankeschön. Wollen wir an dieser Stelle vielleicht gerade noch einen schnellen Hinweis verstecken, weil es geht ja drum, wir haben es ja ganz am Anfang erwähnt, ihr könnt ja hier noch 3x50 Euro Gutscheine vom EMP, der liebe Josef zur Verfügung gestellt hat, könnt ihr gewinnen. Das heißt, ihr müsst jetzt wieder gut die Ohren spitzen, weil in unseren 3 Podcasts, Pod of Rock, Metal Minds und auch im Metal Keller verstecken sich überall mal so ein paar Hinweise. Und hier wäre wieder einer, der da lautet, wie alt sind. So, das war's. Das müsst ihr dann mit den anderen Dingen irgendwie zusammenbauen, in einen sinnvollen Satz bringen. Und wie das Ganze dann funktioniert, wo ihr euch dann melden könnt, das haben wir an anderer Stelle auch schon erklärt, aber es wird ganz am Ende im Abspann dann überall auch nochmal auftauchen. So, und jetzt sollen wir wieder den Switch betätigen oder geht's noch weiter bei dir?
Ja.
Ja, switchen? Okay, so, dann switchen wir.
Ich habe mich extra kurz gehalten diesmal.
Dann los geht's.
Ich weiß nicht, ob ich es noch im Kreuz habe, Mann. Wir machen das jetzt schon einige Male.
Komm, du schaffst das jetzt. So, und jetzt sind wir tatsächlich wieder hier und sind am Ende angelangt. Ihr zwei, fantastisch war das. Mega abwechslungsreich, ein kleiner Brainfuck heute wieder, weil wir erstmal wieder im Kopf sortieren mussten, wo sind wir gerade, bei wem sind wir jetzt zu Hause, was machen wir, und möchte mich jetzt von meiner Seite schon mal ganz, ganz herzlich bedanken. Das hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht.
Vielen Dank, lieber Otti, dass du das mit uns gemacht hast.
Ich hab immer noch ein bisschen Angst, was das gesamtheitliche Ergebnis von unserem gemeinsamen Werk sein wird, wenn wir mit der Zeitmaschine durchs Universum reisen, Raum und Zeit ergründen, erkunden und die Weltherrschaft an uns reißen. Was für Monster wir wohl werden.
Damit sie jetzt so ein Schrei kommt, er doch eigentlich, oder so?
Kleiner Keks und Sonne, es war mir eine Freude, mit euch diesen Abend gemeinsam verbracht zu haben.
Huiuiui, das war aber ein wilder Ritt mit unseren Freunden vom Metal-Keller und von Metal.de. wenn ihr wissen wollt, wie ihr an einem von den besagten magischen, seltenen und unfassbaren Gutscheinen rankommt, der Ort, wo ihr eure Lösung hinballern dürft, den erfahrt ihr im Metal-Keller-Podcast. Und jetzt springt da gefälligst drüber und hört den an, aber zackig. Schnello, Turbo. Okay, bye.